Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Mir werden hin und wieder Fragen gestellt von Ihnen, meinen lieben Zuhörern und Zuschauern, wie sich Kinder am Sabbat verhalten sollten. Wie sich Erwachsene am Sabbat verhalten sollten, ist ja etwas, was ich schon des Öfteren besprochen habe, aber auch diese Fragen kommen hin und wieder auf. Aber wie sieht es mit Kindern aus, mit Jugendlichen, mit Teenagern, mit Babys? Vor allen Dingen, wenn sie die Versammlungen der Kirche Gottes besuchen, wie sollte man sich verhalten? Und es ist sehr wichtig, dass wir, auch gerade als Eltern, ein klares Bild davon erhalten, was Gott uns in seinem Wort hierzu sagt. Und so möchte ich heute zu Beginn der Predigt zunächst einmal auf ganz grundsätzliche Prinzipien der Kindererziehung eingehen und so dann ganz speziell auf den Sabbat und auf Gottes heilige Festtage, wenn wir uns versammeln. Und Versammlung ist weitaus ein größerer Begriff als das persönliche Sich-Einfinden bei Versammlungen, wie ich Ihnen noch zeigen werde. Aber zunächst ein Wort in eigener Sache. Wie die meisten von Ihnen vielleicht wissen, hält die Kirche Gottes jedes Jahr das Laubhüttenfest an bestimmten von der Kirche designierten Orten ab. Und dieses Jahr halten wir es in Deutschland in der Nähe von Berlin, wie wir das auch in den beiden letzten Jahren bereits getan haben. Und wir haben uns mit dem Hotel in Verbindung gesetzt und die haben uns eine Liste zugeschickt, wo alle die, die sich dort angemeldet haben, hätten draufstehen sollen. Das Problem ist nur, dass die Liste scheinbar nicht in allen Punkten akkurat ist. Gewisse Anreise- und Abreisedaten stimmen mit Sicherheit nicht. Wir haben also dann alle die, die auf der Liste stehen, angeschrieben, um festzustellen, ob die Daten auf der Liste mit den Daten im Einklang stehen, die sie angegeben hatten. Und wir hatten gehofft und hoffen nach wie vor, dass uns alle zurückschreiben werden, die wir angeschrieben haben, um das klarzustellen. So dann weiß ich auch von unseren Kommunikationen, dass einige zum Laubhüttenfest kommen wollten, die aber nicht auf der Liste stehen. So kann es natürlich sein, dass die bislang noch nicht dort reserviert haben. Es kann aber auch sein, dass es irgendwo schief gelaufen ist. Also wenn Sie von uns kein Memo erhalten haben, bedeutet dies, dass Sie nicht auf der Liste stehen. Von daher wäre es sehr dringendst notwendig, sich an uns zu wenden, direkt an uns zu wenden, sodass wir das abklären können. Wenn Sie sich noch nicht mit uns in Verbindung gesetzt haben, aber doch wohl gerne zum Laubhüttenfest kommen wollten, dann schreiben Sie mir auch persönlich, sodass wir das auch näher besprechen können. So, das waren ein paar Worte als Einleitung. Aber nehmen Sie das nicht so auf die leichte Schulter, denn es kann durchaus sein, dass wenn Sie irgendwo meinen, alles sei in Ordnung und kommen dann zum Laubhüttenfest am Hotel an, dass Ihnen dann gesagt wird, ja, Sie müssen irgendwo draußen zelten, denn es sind keine Räume mehr vorhanden. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Wie sieht es nun mit Eltern und Kindern aus? Und wie die meisten von Ihnen wissen, benutze ich keinen Teleprompter. Irgendwo liegt mir das nicht, dass ich dann hier gucke und da gucke und manchmal dann auch da schnell gucke und wieder da und da und habe alles da so niedergeschrieben. Es liegt mir auch deshalb schon nicht, weil ich dann irgendwie so sehr an ein Skript gebunden bin, sodass ich nicht frei von der Leber weg sprechen kann. Und ich hoffe schon, dass Gott inspiriert. Das Einzige, was eine Ausnahme darstellt, leider, sind Predigten während des Laubhüttenfestes, weil wir da nämlich Übersetzungstätigkeiten haben. Und die Übersetzer brauchen dann ein Skript, sodass sie dann, während ich spreche, sagen wir einmal in Deutsch, die das dann ins Englische übersetzen können für unsere englischen Gäste. Und auch umgekehrt, wenn die englischen Prediger sprechen, dass dann das ins Deutsche übersetzt werden kann, wie wir das simultan tun. Aber auch da habe ich manchmal Schwierigkeiten mit den Übersetzern, die dann sagen, ja, warum sind Sie nicht bei Ihrem Skript geblieben? Es wurde dann ziemlich kompliziert, weil Sie da so gewisse Dinge gesagt haben, die nicht in Ihrem Skript standen. Ich muss mich da so ein bisschen drauf konzentrieren. Aber eine Predigt wie heute zum Beispiel, da habe ich ein paar Notizen, Bibelstellen aufgeschrieben, vielleicht ein paar kurze Bemerkungen, aber im Großen und Ganzen rede ich so, wie ich hoffentlich inspiriert werde, Ihnen diese Dinge zu sagen. Hin und wieder gucke ich allerdings in diese Richtung, weil da habe ich eine Uhr stehen. Und die zeigt mir, wie weit ich fortgeschritten bin mit der Zeit, sodass es nicht wieder eine Predigt von 2-3 Stunden Dauer wird. Nun, wie sieht es aus mit Kindererziehung? Diejenigen von Ihnen, die unsere Broschüre über die Ehe und die Familie noch nicht kennen, noch nicht gelesen haben oder vielleicht nur vor einigen Jahren gelesen haben und vergessen haben, was drinsteht, würde ich bitten, dass Sie sich entweder an uns wenden und ein kostenloses Exemplar dieser Broschüre erhalten. Schreiben Sie einfach die Broschüre über Ehe und Familie. Oder aber, wenn Sie die Broschüre bereits haben, Sie sich nochmal anschauen. Denn da steht vieles drin, auf das ich heute keine Zeit habe einzugehen, aber das grundsätzliche Prinzip Ihnen nahe bringt, gerade auch im Hinblick auf Kindererziehung. Wie sollten Sie als Eltern Ihre Kinder erziehen? In der Ermahnung des Herrn, wie es ja in der Bibel heißt. Aber nicht nur insoweit, es gibt da auch viele Prinzipien, die über die Religion in Anführungszeichen weit hinausgehen. Der Grund, warum wir heute so viel Kriminalität haben in der ganzen Welt, liegt vielfach auch daran, dass die Eltern nicht auf richtige Weise ihre Kinder erzogen haben. Nun, das ist nicht unbedingt ausschließlich der Grund, aber es kann mit einer Ursache sein. Die antiautoritäre Erziehung hat da sicherlich viel Böses dabei angerichtet. Aber die Bibel sagt uns deutlich, wie wir uns als Eltern unseren Kindern gegenüber verhalten sollten. Und es geht natürlich heute in dieser Predigt hauptsächlich um eine religiöse Ausrichtung. Und da wird uns Folgendes in 5. Mose gesagt, 5. Mose Kapitel 6. Und fangen wir an zu lesen in Vers 4. Und diese Prinzipien haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, ach ja, das ist das Alte Testament und was da so drin stand, das interessiert uns heute ja nicht mehr. Nein, das sind nach wie vor gültige, zeiterprobte Prinzipien. 5. Mose 6, angefangen in Vers 4. Höre Israel, und wenn wir in Gottes Kirche sind zum Beispiel, werden wir das geistliche Israel genannt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Schauen Sie, und was ist die Liebe Gottes? Es wird dies im Neuen Testament definiert. Das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Und Johannes sagt uns, seine Gebote sind nicht schwer. Und er fährt fort zu sagen in Vers 6, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, inklusive den Herrn von ganzem Herzen zu lieben, sollst du zu Herzen nehmen. Also du sollst das akzeptieren, du sollst eine Entwicklung in deinem Leben durchmachen, dass du mehr und mehr deinen Gott liebst, seine Gebote hältst. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden. Wenn du in deinem Hause sitzt, unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Nun, man muss dies natürlich im richtigen Zusammenhang sehen. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie mitten in der Nacht ihre Kinder aufwecken, um denen dann jetzt Bibelstellen mitteilen zu wollen. Es geht auch nicht darum, dass sie jetzt unbedingt immer Bibelstellen denen zitieren. Es geht um Prinzipien. Es geht um das, was die Bibel an Prinzipien lehrt, wie man sich im Leben verhält. Das bedeutet natürlich auch, dass Sie als Eltern zunächst einmal wissen müssen, selbst wissen müssen, was in der Bibel steht. Und das aber dann den Kindern weiter vermitteln, auch auf die Situationen achten. Es kann da Gelegenheiten geben, wo es angebracht ist, etwas zu sagen. Zum Beispiel, nehmen wir nur als Beispiel einmal an, Sie kommen mit Prostitution in Kontakt. Nicht, dass Sie da jetzt direkt diesen Kontakt haben, aber Sie verstehen, was ich meine. Und das den Kindern gleich mitteilen, nein, das ist also verkehrt. So lebt man nicht, so soll man nicht leben. Und was immer die Situation sein mag. Keine Gelegenheit auslassen, wo es eine interessante Möglichkeit wäre, den Kindern die Prinzipien, die Gesetze Gottes mitzuteilen. Lesen wir weiter in 5. Mose 32. 5. Mose 32. Und Vers 46. Und das kann auch sehr interessante Diskussionen ergeben. Ich weiß einmal, als mein Sohn noch sehr, sehr klein war, da hatten wir eine interessante Besprechung über, ja, was tue ich, wenn ich jetzt angegriffen werde von anderen? Auch da muss ich natürlich reinhauen und so weiter und so fort. Und wir hatten das dann aufgrund der Prinzipien der Bibel besprochen, wie man sich da richtig und wie man sich da falsch verhält. 5. Mose 32 und Vers 46, wo wir lesen. Nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Also hier wird das Gleiche wiederum gesagt, was wir eben in 5. Mose 6 gelesen haben, aber es ist dies eine Ermahnung. Man soll es selbst zu Herzen nehmen, man soll es weitergeben an die Kinder. Und schauen Sie, der Abraham, der wird ein Freund Gottes genannt. Einer der wenigen, die diese Bezeichnung erhalten haben, also individuell jetzt erhalten haben. Und der Abraham, der war auch deshalb ein Freund Gottes, weil, wie wir lesen, er alle die Gebote Gottes gehalten hat, Vorschriften, Satzungen und so weiter. Nicht perfekt, natürlich hat er gesündigt, wie wir alle sündigen. Aber er hat sich immer bemüht, das Wort Gottes zu halten. Aber nicht nur das, schauen Sie, was in 1. Mose 18 geschrieben steht. 1. Mose 18. Und lesen wir eine interessante Aussage. Sagen wir, angefangen Vers 17. 1. Mose 18, Vers 17. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf das der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Nun, wir hatten in einer der letzten Predigten über Amerika gesprochen, die Bestrafung Amerikas, und ich habe kurz da erwähnt, dass der Segen, den Amerika in der Vergangenheit erhalten hat, aufgrund des unbedingten Versprechens, des bedingungslosen Versprechens Gottes gewesen ist an Abraham und seine Nachkommen. Aber natürlich ging es auch darum, wie wir gerade jetzt gelesen haben, dass dann auch das Volk hätte die Gebote und Satzungen weiterhin halten sollen, was sie aber nicht getan haben. Und von daher wurden die Segnungen wieder weggenommen und werden wieder weggenommen, wie wir das ganz klar auch und deutlich auch heute erkennen können. Aber schauen Sie, der Abraham, der war dazu auserkoren, auserwählt, bestimmt von Gott, seinen Kindern mitzuteilen, wie es aussah mit Gottes Gesetzen. Und im Großen und Ganzen, Isaak und auch Jakob, der dann allerdings ziemlich spät erst zur Bekehrung kam, die haben das dann auch letztlich in ihrem Leben vollbracht. Nun, das war der Vater. Wie sieht es mit der Mutter aus? Hat die keinerlei Bedeutung in der Beziehung? Kann die sich also von Kindererziehung fernhalten? Keineswegs. Unsere Broschüre, nebenbei gesagt, über die Ehe und Familie geht sehr stark auf die Rolle der Mutter ein, die sehr wichtig ist im Hinblick auf Kindererziehung. Aber schauen wir uns erstens, oder jetzt zu diesem Zeitpunkt, 1. Timotheus 2 an. 1. Timotheus Kapitel 2. Fangen wir mit Vers 13 an, wiederum, um den Zusammenhang zu sehen. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Das kann man so und so lesen. Also der Adam, der hätte es besser wissen müssen, hat sich aber von seiner Frau beeinflussen lassen. Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber hat zur Übertretung oder sich zur Übertretung verführen lassen. Also die hat sich von Satan verführen lassen. Hätte sie auch nicht tun sollen. Aber jetzt lesen wir weiter in Vers 15. Sie wird aber selig werden dadurch, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie bleiben mit Besonnenheit und Glauben und in der Liebe und in der Heiligung. Nun, auch wiederum, es kann sich hier auf die Kinder beziehen, die also in Besonnenheit und Glauben und Liebe und Heiligung bleiben sollen, aufgrund der Erziehung durch die Mutter. Es kann sich auch auf die Mutter selbst beziehen, auf die Mütter, die hier natürlich auf solche Weise weiterleben sollen. Aber schauen Sie hier die Bedeutung, der Zusammenhang. Nun, bei alleinstehenden Eltern ist es klar, dass dann beide Rollen von dem alleinstehenden Vater, der alleinstehenden Mutter durchgeführt werden müssen. Aber es geht um Kindererziehung, also die Mütter haben ebenfalls eine Verantwortung, eine große Verantwortung, denn wir lesen etwas sehr Bemerkenswertes im Buch der Sprüche. Deswegen ist es wichtig, dass man mit der richtigen Kindererziehung früh anfängt, so früh wie möglich. Wenn man erkannt hat, was man tun muss, sollte man es tun. Das nicht verzögern, das nicht auf die lange Bank schieben. Sprüche, Kapitel 22. Sprüche, Kapitel 22 und lesen wir einmal in Vers 6. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, aber Sie können hier auch Tochter mit einsetzen. Gewöhne einen Sohn, eine Tochter an seinen, an ihren Weg. Und so lassen Sie nicht davon, sage ich einmal, wenn Sie alt werden. Ja, ist es, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Nun, das kann sich auf auch Berufsausrichtung beziehen, aber eben auch auf das ganz allgemeine Prinzip, wie man leben soll. Und wenn Sie Kinder im frühen Alter an den Weg Gottes gewöhnen, also den Kindern diesen Weg Gottes beibringen, dann werden sie auch nicht davon lassen, wenn sie alt geworden sind. Das heißt nicht, dass sie zwischendurch nicht davon lassen werden. Leider ist es ja so, im Teenage-Alter ganz besonders, da wird man natürlich dann erwachsen, da meint man, man kann alles besser und weiß alles besser als die Eltern und so weiter und so fort. Und man hört sich dann mehr so das an, was so die anderen Teenager von sich geben, die nichts von Gottes Weg verstehen. Und dann kann man schon auf eine schiefe Bahn gelangen, das haben wir erlebt in der Vergangenheit. Aber es ist interessant, dass viele dann doch zurückkehren zu dem, was sie einmal gelehrt bekommen haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass sie unbedingt jetzt auf den Weg Gottes zurückgehen. Es ist zu wünschen, es ist zu hoffen. Natürlich ist es zu hoffen, dass sie erstmal gar nicht davon weggehen. Aber doch gewisse Prinzipien werden sie in ihrem Leben beibehalten. Deswegen ist es wichtig, dass ihnen die richtigen Prinzipien so früh wie möglich vermittelt werden. Schauen wir uns Sprüche Kapitel 20 an. Sprüche Kapitel 20 und in Vers 11. Schon einen Knaben erkennt man an seinem Tun, ob er lauter und redlich werden will. Schauen Sie, wenn Sie Kinder haben, die vielleicht noch nicht so alt sind, vielleicht ins Teenage-Alter hinein sich bewegen, da kann man schon erkennen, wie das so aussieht. Ist da viel Rebellion vorhanden? Ist da so viel Besserwisserei vorhanden? Ist da dieser Wunsch vorhanden? Ja, man will aber doch gewisse andere Dinge tun, mit der Masse so ein bisschen herumlaufen, ein bisschen stehen, ein bisschen falsche Dinge tun und so weiter und so fort. Wenn Sie das erkennen, dann müssen Sie schon eingreifen, das nicht zulassen. Und manchmal kommt es dann auch zu hitzigen Diskussionen. Frühzeitiger Alkoholgebrauch, Zigarettenrauchen, all das. Es ist wichtig, dass Sie als Eltern auch darüber Bescheid wissen, was Ihre Kinder so treiben. Aber wenn man Kinder auf die richtige Weise erzieht, dann werden sie letztendlich, von Ausnahmen immer abgesehen, dabei bleiben, auch wenn sie älter sind. Geworden sind. Die werden es in ihrem jungen Alter gar nicht so richtig begreifen, warum das so jetzt gemacht werden muss. Aber später werden sie es hoffentlich erkennen. Das Problem ist, dass die Kinder ja auch in die Schule gehen, wie wir ja wissen. Und die Schule kann ein Problem sein. Der Kindergarten kann ein Problem sein, nämlich dann, wenn falsche Werte vermittelt werden. Und es gibt da sehr viele falsche Werte, die in der Schule vermittelt werden. Die falsche Idee der Evolutionstheorie, Hypothese, die wird heute als Evolutionslehre dargestellt, ist sie keineswegs. Eine Lehre ist etwas, was bewiesen ist. Die Evolutionshypothese ist etwas, was noch nie bewiesen worden ist und auch nicht bewiesen werden kann. Unsere Broschüre, nebenbei gesagt, über die Evolution macht das sehr deutlich, wo viele Wissenschaftler zitiert werden, die sagen, die Evolution kann nicht bewiesen werden, wissenschaftlich gesehen. Und natürlich biblisch gesehen schon mal gar nicht, weil sie total verkehrt ist. Aber das ist so eine falsche Lehre. Eine andere falsche Lehre ist zum Beispiel der Atheismus. Als ich damals in die Schule ging, wurde mir Sartre beigebracht, der natürlich überhaupt gar nicht an Gott geglaubt hat. Oder aber Nietzsche, der später verrückt wurde, bevor er starb, meinte, er sei Gott oder Christus. Und das wurde bei uns dann in der Schule gelesen, dieser Blödsinn. Oder aber, gerade heute auch, Geschlechtsunterricht. Und da wird alles so beigebracht den Kindern, dass alles so akzeptabel ist. Ist ja egal, wie man lebt, solange wie man sich auslebt, aufgrund sexueller Bedürfnisse und so weiter und so fort. Da müssen Sie als Eltern natürlich wissen, worum es da geht. Und Sie müssen da einschreiten, wie ich in einer der letzten Predigten auch gesagt hatte, auch mit den Lehrern sprechen und sagen, also das will ich nicht, dass das unterrichtet wird. Und wenn es unterrichtet wird, werde ich gegenwärtig sein. Und ein bisschen Druck ausüben auf die Eltern oder vielmehr der Eltern auf die Lehrer, dass so etwas nicht gelehrt wird, was gerade auch die sexuelle Befreiung in Anführungszeichen angeht. Da muss man natürlich dahinterher sein. Und wir leben heute in einem satanischen System. Darüber müssen wir uns klar sein. Wenn Sie die Bibel lesen, und die Stellen lesen, wie es ursprünglich gewesen ist, da war der Vater zu Hause. Da hat der Vater zusammen mit dem Sohn, zusammen mit der Tochter gearbeitet zu Hause, haben Landwirtschaft betrieben oder was immer. Heute ist der Vater in den meisten Fällen weg, den ganzen Tag hindurch. Und dann war zumindest zunächst einmal die Mutter zu Hause und konnte dann die Mutter aktiv eingreifen und die Kinder belehren. Heute ist das auch schon nicht mehr der Fall, da sind die Kinder sogar schon im Vorschulalter, im Kindergarten, in der Vorschule und dann natürlich in der Schule. Und wenn sie nach Hause kommen, ist die Mutter möglicherweise auch noch nicht da, weil sie dann draußen arbeitet. Schauen Sie, das ganze System ist natürlich ein satanisches System. Und Satan ist da sehr agierend tätig, weil er die Familie zerstören will. Er will keine Familie, weil nämlich die menschliche Familie ein Abbild ist der göttlichen Familie. Wir sind ja alle, sollen ja alle Teil werden der Familie Gottes. Und wenn Sie heute auf richtige Weise getauft sind, den Heiligen Geist erlangt haben, sind Sie bereits ein gezeugtes Kind der Gottfamilie. Und die sollen bei der Wiedergeburt, wenn Christus zurückkommt, wenn sie verwandelt werden in ein Geistwesen, Teil der Gottfamilie sein, ein Gottwesen werden. Und das ist etwas, was Satan natürlich hasst. Und die menschliche Familie ist ein Abbild dieser göttlichen Familie. So was wird Satan tun? Er will die menschliche Familie zerstören. Und natürlich sind die menschlichen Familien auch letztendlich das Fundament einer funktionierenden Gesellschaft. Und so dass natürlich auch Satan insoweit alles dies vernichten will, weil er ja ein Anarchist ist. Satan liebt überhaupt keine Autorität. Er wendet sich total gegen Autorität und ganz besonders gegen die Autorität Gottes. Also Eltern müssen den Ablenkungen, die auch in der Schule geschehen, entgegenwirken, müssen sich informieren über was da so gelehrt wird und müssen einschreiten, müssen den Kindern die wahren Werte vermitteln. Nun, die Kinder sollten dem zuhören. Die Kinder sollten sich nicht gegen ihre Eltern auflehnen, meinen, sie wüssten alles besser. Und das ist leider etwas, was in der Bibel klar und deutlich beschrieben wird, was geschehen würde in der Endzeit. Ganz besonders in der Endzeit. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 3 einmal an. Jesaja Kapitel 3. Jesaja 3. Und lesen wir einmal angefangen in Vers 4. Da sagt Gott, ich will ihnen Knaben zu Fürsten geben, aber nicht, weil das jetzt unbedingt eine großartige Sache ist, sondern weil das Volk so sehr gesündigt hat, dass Gott hier das als eine Strafe beschreibt. Ich will ihnen Knaben zu Fürsten geben und Mutwillige sollen über sie herrschen. Vers 5. Und im Volk wird einer der Nächsten bedrängen. Einer seiner Nächsten, einer den anderen. Und der Junge geht auf den Alten los und der Verachtete auf den Gelehrten. Oder vielmehr Geehrten. Man kann aber auch Gelehrten sagen. Denn alles ist dies jetzt auf einmal auf den Kopf gestellt. Der Verachtete, der hat jetzt auf einmal Macht erhalten, auf den Geehrten loszugehen. Der Junge, der sich belehren lassen sollte, geht auf den Alten los, der eigentlich ein Lehrer sein sollte. Also die Werte sind umgedreht worden. Und das ist Grund von Sünde. Es ist nicht ein Fluch, kein Segen, den Gott hier beschreibt. Mutwillige Knaben werden über die Menschen in vielen Situationen herrschen. Aber nicht, weil das gut ist, sondern weil das eben Ausgeburt der Sünde, Konsequenz der Sünde ist. Und das bezieht sich natürlich jetzt auch auf die Tatsache, dass jetzt Knaben gegen ihre Eltern sich auflehnen. Und in Prediger Kapitel 10, wird das auch wiederum sehr deutlich. Prediger, Kapitel 10. Und lesen wir Vers 16. Prediger 10 und Vers 16. Wehe dir, Land. Schauen Sie, das ist ein Fluch, das ist kein Segen. Wehe dir, Land, dessen König ein Kind ist. Und dessen Fürsten schon in der Frühe tafeln. Kind auch im geistlichen Sinne, der hat keinerlei Verstand irgendwo. Aber es geht eben auch darum, dass Kinder nicht dazu da sind, über Eltern, über Ältere zu herrschen. Das ist eben nicht Sinn der Sache. Das ist nicht so von Gott vorhergesehen, geplant worden. Ein interessantes Beispiel findet sich in 2. Könige 2. Ein Beispiel, das den mangelnden Respekt für ältere Leute, ganz besonders für Diener Gottes, zum Ausdruck bringt. 2. Könige, Kapitel 2. Es wird hier über Elisa gesprochen, den Propheten, der den Elia abgelöst hatte. Und fangen wir mit Vers 19 an. Da heißt es, die Männer der Stadt sprachen zu Elisa. Siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht, aber es ist böses Wasser, und es macht unfruchtbar. Und er sprach, bringt mir her eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten es ihm, und da ging er hinaus zu der Wasserquelle, und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dies Wasser gesund gemacht oder geheilt, es soll nicht hinfort weder Tod noch Unfruchtbarkeit von ihm kommen. Und so wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas, das er sprach in Vers 22. Schauen Sie, also hier wird gezeigt, wie kraftvoll der Elisa war, wie stark Gott mit ihm gewirkt hat, sogar dass er durch Elisa Wunder gebracht hat. Und das hat sich natürlich herumgesprochen. Man hätte gemeint, also hier kommt jetzt Respekt auf für Elisa, auch von Kindern, die davon gehört haben. Vers 23. Und er ging hinauf nach Bethel, und als er den Weg hinanging, da kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Scheinbar hatte der eine Glatze. Da haben die den verspottet. Die nächste Stelle zeigt uns, wie sehr Gott auf eine solche Verspottung reagiert. Und wenn ihr Kinder da immer meint, ihr könntet da jetzt ältere Leute verspotten, ganz besonders auch ältere Leute in Gottes Kirche, ganz besonders vielleicht auch Prediger. Die Warnung, die hier zum Ausdruck kommt, die sollte nicht übersehen werden. Vers 24. Und er wandte sich um. Und als er sie sah, da verfluchte er sie im Namen des Herrn. Also wie er jetzt das verflucht hat, wissen wir nicht. Er hat vielleicht nur gesagt, also ihr seid aber jetzt böse, ihr dürft solche Dinge nicht tun, ihr greift damit Gott an. Und da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Kindern. Nun, das geschieht heute nicht jedes Mal, wenn Kinder Spott treiben mit älteren Menschen. Ich habe nicht unbedingt jetzt gehört, dass da jetzt großartig Bären in Deutschland auftauchen, die dann die Kinder zerreißen. Aber die Warnung ist gegeben. Gott sieht diese Dinge. Gott sieht diese Dinge. Ein besseres Beispiel finden wir in Matthäus 21. Und hier wird ein Beispiel von Kindern erwähnt, das uns in positiver Weise beeindrucken sollte. Matthäus Kapitel 21, die angefangen in Vers 15. Christus kam nach Jerusalem. Matthäus 21, Vers 15. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, also hier wiederum ähnlich wie im Falle von Elisa, auch hier hatte Christus Wunder getan. Und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auf, was diese da sagen? Und Jesus antwortete ihnen, ja. Und habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Kleine Kinder lobten Christus, die hatten irgendwo erkannt, wir werden auch gleich sehen, warum, dass Christus kein gewöhnlicher Mensch war. Und sie haben ihn gelobt, weil er Wunder Gottes vollbrachte. Was für ein Kontrast mit den Knaben, die den Elisa verspotteten und deren Schicksal und die Anerkennung Christi im Hinblick auf diese Kinder, die ihn lobten. Warum haben die Kinder Christus gelobt? Wieso haben die überhaupt gewusst, dass da jemand war, der Lob verdiente? Offensichtlich deshalb, weil ihre Eltern sie belehrt haben. Weil ihre Eltern ihnen beigebracht haben, hier ist ein Mann, der ist von Gott gesandt. Inwieweit die Eltern alles das jetzt verstanden, wer genau Christus war, wissen wir nicht. Aber viele hatten schon erkannt, dass da etwas Besonderes mit diesem Mann vorgelegen hatte. Die waren belehrt worden. Und einige sagen, ja, aber Kinder, die können ja nicht belehrt werden, die kriegen ja nichts mit. 2. Chronik, Kapitel 20. Lesen wir einmal 2. Chronik, Kapitel 20. Es ging hier nicht unbedingt um eine Kirchenversammlung, es ging darum, dass hier die Nation bedroht wurde. Und der König hat hier das einzig Richtige getan. Er hat das Volk zusammengerufen und hat denen Instruktionen gegeben, was zu tun sei und dass man sich eben auf Gott verlassen soll in dieser Situation. 2. Chronik, Kapitel 20. Und jetzt spricht hier der Josaphat ein Gebet zu Gott. Fangen wir an in Vers 10. Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen, uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Das ist auch eine sehr wichtige Feststellung hier. Manchmal wissen wir nicht, was wir tun sollen in gewissen sehr schwierigen Situationen. Was tun wir dann? Wir richten uns an Gott. Wir bitten Gott um seine Hilfe, um sein Eingreifen. Und Gott wird eingreifen, wenn wir wirklich daran glauben, auch wenn wir vielleicht nicht unbedingt verstehen, wie er es tun wird. Aber hier geht es mir jetzt um Vers 13. Da heißt es, und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. Also die Kinder waren auch zugegen. Die Eltern haben die nicht jetzt zu Hause gelassen. Alle sind hingegangen zu dem König, der jetzt zu Gott betete, um Führung betete. Die Kinder waren gegenwärtig. Nun, die Menge schreibt, kleine Kinder. Es ging hier nicht um Teenager, es ging sogar hier um kleine Kinder. Alle waren gegenwärtig. Im Hebräischen heißt es hier Kleinkinder. Der Punkt ist der, wenn Eltern sich jetzt auch religiös versammeln, sollten die Kinder zugegen sein. Im Buche Nehemia findet sich eine weitere interessante Stelle in Kapitel 8. Nehemia, Kapitel 8, und angefangen Vers 1. Als nun der siebente Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann, das ganze Volk wie ein Mann, auf dem Platz vor dem Wassertor, und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebenten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugetan. Das war hier das sogenannte Posaunenfest, an dem dies geschah. Aber schauen Sie, es geschah für eine lange Zeit, nicht nur für eine Predigt, sagen wir einmal, die mittlerweile eine halbe Stunde angedauert hat. Es war ziemlich lange und alle, das gesamte Volk, standen sogar, die saßen noch nicht einmal, die standen vor dem Esra und hörten zu. Und es heißt hier, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten. Nun, alle, die es verstehen konnten, bezieht sich hier auf eine Beschreibung von Kindern, die aber alt genug waren, um verstehen zu können, was da gesagt worden ist. Die waren nicht ausgeschlossen. Die waren nicht ausgeschlossen. Die waren gegenwärtig. Die hörten zu. Die hörten zu. Im Buch Joel eine Prophezeiung für die Zukunft. Für die, ich möchte sagen, nicht fernliegende Zukunft. Joel, Kapitel 2. Mit dem Buch Joel habe ich immer Schwierigkeiten, das zu finden. Das ist also in den kleinen Propheten, das weiß ich auch. Aber es findet sich nach dem Buch Hosea direkt. Joel, Kapitel 2, angefangen in Vers 15. Da heißt es, blast die Posaune zu Zion. Also hier wird eine Warnung ausgesprochen. Posaune vielfach auch eine Warnung vor Krieg. Blast die Posaune zu Zion. Und Zion kann sich eben auch auf die Kirche Gottes beziehen. Sagt ein heiliges Fasten an. Ruft die Gemeinde zusammen. Versammelt das Volk. Heiliget die Gemeinde. Sammelt die Ältesten. Bringt zusammen die Kinder und die Säuglinge. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer, die Braut aus ihrem Gemach. Und dann wird dann weiter von dieser Warnung gesprochen. Aber schauen Sie, niemand ist ausgeschlossen. Und das bedeutet für uns heute auch, dass wenn wir uns zur Versammlung versammeln, wir unsere Kinder, unsere Babys, unsere Säuglinge nicht zu Hause lassen oder aber, sagen wir mal, zur Pflege geben für andere. Die einzige Ausnahme, ist der Passahabend, wo nur Erwachsene, die auf richtige Weise getauft sind, das Passa zu sich nehmen sollten. Weil dies eine hochheilige Angelegenheit ist und das geschieht einmal im Jahr, da sollten Kinder nicht zugegen sein. Wenn es möglich ist, nun manchmal ist auch das nicht möglich, dann sollen sie aber auf alle Fälle sehr, sehr ruhig sein. Aber im Großen und Ganzen sollten sie nicht zugegen sein, um eben eine gewisse Heiligkeit dieser Versammlung, einer hochheiligen Versammlung nicht zu stören. Aber schauen Sie, das ist die einzige Ausnahme. Ansonsten gibt es da keinerlei Ausnahme, wo man sagt, ja, also die Kinder, die stören mich heute in der Versammlung, die lasse ich lieber mal zu Hause, gebe ich meiner Mutter, meinem Vater zur Verpflegung oder was auch immer. Das sollte nicht der Fall sein, weil man will ja die Kinder von Grund auf die richtige Art und Weise belehren und denen beibringen, was richtig ist. Und was richtig ist, ist auch, die Versammlung zu besuchen. Schauen Sie, und deswegen geht es hier auch darum, dass sogar Gott sagt hier, Säuglinge sollen zugegen sein. Nun, Jesus war 12 Jahre alt, als er im Tempel war. Und wir kennen ja alle die Geschichte, die Eltern, die waren am Passa in Jerusalem, gingen dann zurück und der Jesus blieb im Tempel zurück. In Lukas Kapitel 2 schauen wir uns einmal an, was hier über Jesus gesagt wird. Lukas Kapitel 2, angefangen Vers 46. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte, und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Ein 12-jähriger Knabe saß im Tempel, sprach mit den Gelehrten, fragte sie oder auch wurde befragt und gab Antworten, sehr präzise und sehr richtige Antworten. Und die alle waren erstaunt darüber, dass der einen solchen geistlichen Verstand hatte, dies tun zu können. Nun, Maria und Josef, die Eltern, hatten zweifellos eine sehr große Verantwortung und Rolle in dieser Beziehung. Die haben den belehrt. Die waren ja fromme Leute, wie wir wissen. Und Gott hatte sie ja ganz spezifisch ausgewählt, damit sie Christus dann hervorbringen sollten, Maria und Josef, der Stiefvater, und dann ihn belehren sollten, erziehen sollten, im Namen, in der Furcht des Herrn. Schauen Sie. Insoweit ist Christus keine Ausnahme, sollte keine Ausnahme sein. Wir alle, die wir in Gottes Kirche sind als Eltern, haben die gleiche Verpflichtung, unsere Kinder insoweit zu belehren oder darauf einzuwirken, dass sie den Predigten in der Kirche zuhören, sodass sie auch in eine Situation kommen können, wo sie richtige Antworten geben, wenn sie befragt werden. Wo sie überhaupt sich über diese Dinge einmal Gedanken machen und dann vielleicht auch Fragen stellen, wie dann so die Sache aussehen sollte. Und die Belehrung der Eltern bezieht sich natürlich auch auf den Sabbat, schauen Sie. Es geht grundsätzlich auch um Gottes Festtage. Und die Eltern sollten die Kinder dahingehend belehren, durch Worte und durch Taten, unter anderem auch dadurch, dass sie die Kinder am Sabbat mit in die Versammlung bringen. Nun, diejenigen, die aber nicht die Möglichkeit haben, jetzt buchstäblich, ganz persönlich, an Versammlungen teilzunehmen, weil sie zu weit weg wohnen. Wir haben hier die Möglichkeit, diese Versammlungen live über Internet zu übertragen. Diejenigen, die das noch nicht wissen, aber gerne an solchen Versammlungen teilnehmen möchten und diesen Live-Übertragungen, sollten sich an mich wenden. Aber auch wenn eine Predigt gepostet ist, und viele von Ihnen machen das so, dass sie dann am Sabbat diese Predigt sich anhören, das sollten sie zusammen mit ihren Kindern tun, wenn die noch nicht erwachsen sind. Die sollten sich das mit anhören. Und die Kinder in Versammlungen sollten sich das mit anhören. Die sollten dem Prediger zuhören. Ich werde gleich darauf eingehen, was das alles bedeutet. Das ist Teil der Belehrung seitens der Eltern. 2. Mose 20. 2. Mose 20. Wenn man die Kinder von klein auf darüber belehrt, wie ich es gerade beschrieben habe, den Sabbat zu halten, werden sie es auch weiterhin tun, wenn sie alt geworden sind. Wenn sie den Kindern gestatten, Dinge zu treiben, die mit dem Sabbat nichts zu tun haben, dann werden die Kinder das tun, wenn sie alt geworden sind. 2. Mose 20, angefangen in Vers 8. 2. Mose 20 und Vers 8. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. Oder man kann auch übersetzen, man sollte an sich sogar besser übersetzen, wie es die englischen Bibeln tun. Erinnere dich an den Sabbattag, dass du ihn heilig hältst. Gott hat den Sabbattag zu Beginn der Schöpfung des Menschen geheiligt. Wir sollen uns daran erinnern, dass Gott dies getan hat und dass wir ihn heilig halten, weil er von Gott geheiligt ist. 6 Tage, Vers 9, sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Es ist nicht ihr Sabbat, es ist Gottes Sabbat. Aber Gott will, dass sie ihn halten, dass sie ihn heilig halten. Da sollst du keine Arbeit tun, also diese wöchentliche Arbeit, die man so tut, um Geld zu verdienen. Und damit ist auch Tätigkeit mit eingeschlossen, die man die Woche hindurch tut. Auch wenn es sich so um eine Tätigkeit handelt, die sich vielleicht sehr gut anhört. Ein Arzt zum Beispiel, der die Woche hindurch tätig ist, sollte am Sabbat nicht diese Tätigkeit tun. Von ganz großen Ausnahmefällen immer abgesehen. Aber schauen Sie, es geht um Tätigkeit, die man die ganze Woche hindurch tut, um seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Er sagte, am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn. Deine Tochter. Schauen Sie, die sind mit eingeschlossen. Die sollten auch am Sabbat keine Arbeit tun. Damit gehören auch Schulaufgaben. Sie sollten nicht am Sabbat ihren Kindern gestatten, Schulaufgaben zu machen. Das ist nicht der Tag, an dem diese Dinge geschehen. Dazu gehört natürlich auch nicht, jetzt zur Universität zu gehen oder wenn es sogar noch Schulunterricht am Sabbat gibt, da muss man etwas tun, damit man dann befreit wird davon. Aber nicht nur das, sondern auch dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Wenn sie einen Betrieb durchführen, wenn sie einen Betrieb haben, dann schließen sie den. Dann haben sie den nicht offen, sodass am Sabbat dann ihre Angestellten dort arbeiten. Es geht um die Belehrung an die Kinder auch, wie wir gerade gelesen haben. Kind, Tochter, Sohn. Die sollen auch am Sabbat ihre Arbeit, was immer das für eine Arbeit sein mag, die man die Woche hindurch tut, nicht tun. Es ist ein Tag, der Gott heilig ist. Man ist ausgesondert aus diesem babylonischen System dieser Welt, um anders zu leben, um anders zu sein. In 1. Timotheus Kapitel 3 wird etwas sehr Bedeutsames gesagt. 1. Timotheus Kapitel 3 und in Vers 15. 1. Timotheus Kapitel 3 und Vers 15. Wenn ich aber erst später komme, sagt Paulus hier zu Timotheus, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Du sollst wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, in Gottes Kirche, sagt er zu Timotheus, sodass Timotheus das dann weitergeben kann an die Geschwister. Wissen wir, wie wir uns in Gottes Kirche verhalten sollen? Ob wir jetzt persönlich bei einer Versammlung anwesend sind oder ob wir jetzt einer Versammlung dadurch beiwohnen, dass wir, sagen wir mal, über WebEx, über Internet, diesen Live-Veranstaltungen beiwohnt. Oder aber, wenn Ihre Versammlung darin besteht, dass Sie am Sabbat eine Predigt sich anhören, zusammen mit Ihrer Familie, Ihren Kindern. Wie sollten Sie da vor Gott erscheinen, wenn das Ihre Versammlung ist? Ob es jetzt in der Kirche selbst ist, in der Gemeinde, oder ob es jetzt über Internet ist, oder ob es jetzt sogar in ihren eigenen vier Wänden, dadurch ist, dass sie sich eine Predigt anschauen. Zum Beispiel Kleidung. Wie sieht das mit der Kleidung aus? Sitzen Sie da mit einem Schlafanzug vor dem Computer am Sabbat und hören sich da eine Predigt an? Oder über Internet sogar? Schlafanzug, ungewaschen, ungekämmt, unrasiert, was immer. Oder sitzen Sie da, indem Sie Gott die Ehre geben? Sie sitzen da, wie ich hier vor Ihnen sitze heute. Mit Anzug, mit Krawatte, wenn Sie ein Mann sind. Nicht wahr? Aber wie sieht es mit Ihren Kindern aus? Lassen Sie die Kinder da jetzt in Straßenkleidung neben Ihnen sitzen. Uninteressiert, ungekämmt, Schlafanzug. 2. Mose 19 sagt uns etwas, wie man sich in Gottes Gegenwart kleiden soll. Kleiden soll. Das ist schon wichtig, weil Gott sieht auf unser Herz. Gott sieht uns an und sagt, ja, nun ist es denen eigentlich jetzt ernst damit oder ist das für die alles so eine vorübergehende, gleichgültige Sache? 2. Mose 19 und Vers 9. Ich schaue mal wieder auf die Uhr. Die Zeit schreitet voran. Ich hatte mich gewundert, ob ich genug Material habe für die heutige Predigt, aber es sieht ganz danach aus, dass es doch wieder eine etwas längere Predigt wird. Aber das ist okay. Das ist okay. Denn es ist wichtig, dass wir uns diese Dinge einverleiben und dann auch anwenden in unserem Leben. 2. Mose 19, angefangen Vers 9. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre. Denn wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube, oder wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube, das Volk. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volks, und der Herr sprach zu Mose, gehe hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tag. Denn am dritten Tage wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf dem Berge Sinai. Wir hatten bereits gesehen, alles Volk, das bezieht sich auf Frauen, auf Kinder, auf Männer. Die sollten alle sich vorbereiten, man könnte heute sagen, auf die Versammlung, wenn man vor Gott tritt. Und man sollte in angemessenem Zustande, mit angemessener Kleidung vor Gott treten. Das gilt auch für Kinder. Die sollten auch angemessen gekleidet sein. Den Respekt für Gott dadurch zum Ausdruck bringen. Auch wenn sie es selbst vielleicht gar nicht mal verstehen, genau, warum muss ich da jetzt diese Kleidung anziehen? Ziehe ich doch sonst nicht an. Aber es ist etwas, was die Eltern den Kindern beibringen müssen. Und mit der Zeit werden sie es verstehen. Wie ich sagte, keine Schulaufgaben machen. Ganz besonders nicht während der Versammlung. Wie sieht das mit der Versammlung aus, wenn Ihre Kinder jetzt in der Versammlung sitzen oder zu Hause mit Ihnen sitzen und sich die Predigt anschauen? Hören die zu oder hören die nicht zu? Nun, jemand hat mir letztens gesagt, das Problem ist, weil man nicht zu den Kindern spricht in den Versammlungen, in den Predigten, sondern vielleicht über die Kinder oder ganz allgemein einen Vortrag bringt, und das sei anders wie in einer Schule, wo die Lehrer direkt die Kinder ansprechen, kann ich ja auch tun. Ich kann ja auch jetzt direkt Kinder, deren Namen ich kenne, ansprechen und sagen, hör mal du, hörst du mir zu? Ist natürlich sehr peinlich dann, wenn die eben nicht zuhören, und ich möchte das gerne vermeiden. Aber es ist wichtig, dass die Kinder zuhören. Wenn Kinder alt genug sind, um in der Schule ein Buch zu lesen, sind sie alt genug, zuzuhören und in der Bibel mitzulesen. Wenn sie alt genug sind, den Lehrern zuzuhören, wenn die ihnen was sagen in der Schule, sind sie alt genug, den Predigten zuzuhören. Das müssen sie als Eltern begreifen. Sie müssen die dazu anhalten, dass sie zuhören. Vielleicht sogar, dass sie sich Notizen machen im Hinblick auf bestimmte Äußerungen, die gemacht werden in Predigten. Und nicht da ihre eigenen Sachen da betreiben, da andere Bücher lesen während der Versammlung oder, sagen wir mal, sogar Videospiele sich anschauen in den Versammlungen. Dinge treiben, die mit dem Sabbat nichts zu tun haben. Kinder sollen dazu angehalten werden, die Heiligkeit des Sabbats zu erkennen. Und dazu gehört auch zuzuhören. Zuzuhören, was gesagt wird. Sich nicht anderweitig da jetzt in Aktivitäten verlieren. Das zeigt auch Respekt für den Prediger, der zu ihnen spricht. Das zeigt auch, dass man da ist mit dem Bedürfnis, dem Willen, dem Bestreben, etwas zu lernen. Sonst, warum ist man dann da überhaupt? Da vergeudet man ja seine Zeit. Wenn ein Prediger spricht und die Kinder machen da irgendwo ihre eigene Show, das unterstützt ja auch nicht die Gesamtheit und das unterbricht auch und das verwirrt auch und das lenkt auch ab. Und darauf sollte man achten. Sprüche Kapitel 4. Sprüche Kapitel 4. Lesen wir angefangen in Vers 1. Sprüche Kapitel 4 und Vers 1. Das ist das, was der Vater dem Sohn sagt. Hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters. Merkt auf, dass ihr lernet und klug werdet. Höret, meine Söhne, hört zu, merkt auf, achtet auf das, was gesagt wird. Denn ich gebe euch eine gute Lehre. Verlasst meine Weisung nicht. Denn als ich noch Kind in meines Vaters Hause war, ein zartes, das einzige unter der Obhut meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach, lass dein Herz meine Worte aufnehmen, halte meine Gebote, so wirst du leben. Er wurde belehrt, er gibt die Belehrung weiter an seine Kinder. Er sagt den Kindern, passt auf, hört zu. Er sagt den Kindern, passt auf heute, wenn in der Predigt Gottes Wort verkündet wird. Hört zu, was da gesagt wird. Achtet drauf und gebt euch nicht mit anderen Dingen ab. Lasst euch nicht ablenken von anderen weltlichen Büchern, die ihr da lesen mögt. Es ist manchmal schwierig. Ich verstehe das. Aber wie gesagt, es ist etwas, was Eltern mit ihren Kindern besprechen müssen. Und am besten natürlich von klein auf, damit man die Gewohnheit dann hat, zuzuhören. Sprüche Kapitel 5, angefangene Vers 7. Sprüche Kapitel 5 und Vers 7. So gehorchet mir nun, meine Söhne, und weicht nicht von der Rede meines Mundes. Lass deine Wege ferne von ihr sein. Das ist jetzt eine Ehebrecherin, die also jetzt kommt, um die Kinder dazu verführen oder die Jugendlichen. Und reiche oder nahe nicht zur Tür ihres Hauses, dass du nicht anderen gebest deine Kraft und deine Jahre einem Unbarmherzigen, dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und, was du mühsam erworben, nicht komme in eines anderen Haus, Vers 11, und müsstest hernach seufzen, wenn dir Leib und Leben vergehen und sprechen, Vers 12, ach, wie konnte ich die Zucht hassen und wie konnte mein Herz die Warnung verschmähen? Und wir in Gottes Kirche warnen immer und immer wieder davor, keinen Verkehr, geschlechtlichen Verkehr zu haben außerhalb der Ehe. Also auch vorehelicher Geschlechtsverkehr ist verkehrt, ist Unzucht. Ehebruch natürlich, Unzucht, falsch, verkehrt. Und hier dieser Jugendliche, der hat das also nicht akzeptiert zunächst einmal, meinte, er könnte da ein bisschen mit herumexperimentieren. Wie konnte ich die Warnung verschmähen, Vers 13, dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer, unter anderem der Predigerschaft, und mein Ohr nicht kehrte zu denen, die mich lehrten. Ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen, vor allen Leuten und allem Volk. Das ist dann eine Ermahnung, das ist dann eine Reue, die spät kommt, zum Glück scheinbar nicht zu spät, aber es wäre weitaus besser gewesen, man hätte erst gar nicht diesen falschen Weg gegangen. Zur Belehrung der Kinder, wie man sich richtig verhält in der Versammlung, gehört auch, dass man bei Hymnen, also bei Liedern, die wir ja singen, und bei dem Gebet, dem Eröffnungsgebet und dem Schlussgebet, aufsteht. Also wenn Kinder jetzt sitzen, da irgendwo beschäftigt sind mit irgendwas, auch Kleinkinder, dass die aufstehen, dass die Eltern sie aufnehmen. Denn das ist Respekt, den man zollt. Es zeigt Respekt und es zeigt Ehrfurcht vor Gott. Denn das Gebet richtet sich an Gott. Die Lieder, die wir singen, die richten sich an Gott. Damit loben und preisen wir Gott. Und die Kinder sollen lernen, diesen Respekt für Gott zu haben. Wenn sie können, sollen sie mitsingen. Beim Gebet sollen sie zuhören, sodass sie auch Amen, so sei es, sagen können, weil sie zugehört haben, was gesagt worden ist. Wenn man die Hymnen vielleicht als Kinder noch nicht kennt, aber wenn man alt genug ist, sie zu lernen, dann sollten sie sie lernen. Die Eltern sollten sich zu Hause vielleicht mit denen zusammensetzen und dann die Hymnen lernen, die Worte lernen, die Melodie lernen, sodass sie zuhören und dann eben auch mitsingen können. Wie ich sagte, es zeigt Respekt. Es zeigt Respekt vor Gott, und auch vor den Erwachsenen in der Gemeinde. Wenn die aufstehen, dann sollten die Kinder auch aufstehen. Beim Gebet, bei den Hymnen, die gesungen werden. 3. Mose, Kapitel 19. 3. Mose 19. Und lesen wir einmal Vers 32. 3. Mose 19 und Vers 32. Da heißt es, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren. Und sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Schauen Sie, was da alles gesagt wird. Vor einer älteren Person soll man aufstehen. Ganz besonders, wenn es hier um den Zusammenhang von Gebet geht und von dem Singen von Hymnen, von Liedern. Und man soll damit auch sogar die Erwachsenen ehren und ganz besonders aber Gott ehren, denn Gott wird derjenige genannt und beschrieben im Buch Daniel, der eben sehr uralt ist. Man ehrt und respektiert Gott, wenn man vor ihm sich erhebt in der Versammlung. Nun, wenn man gebetet hat oder betet alleine im stillen Kämmerlein, dann tut man das meistens auf den Knien. Das ist auch eine Art der Respekterzeugung für Gott, aber es geht hier um die Versammlung. Nun, in Sprüche Kapitel 16 wird etwas Ähnliches erwähnt. Auch wiederum wird hier der Respekt angesprochen, den man haben soll vor Älteren und ganz besonders vor Gott. Sprüche 16 und in Vers 31. Graue Haare sind eine Krone der Ehre. Und auf dem Weg der Gerechtigkeit wird sie gefunden, hoffentlich. Das ist leider nicht immer der Fall. Nicht unbedingt jeder, der alt ist, ist gerecht gewesen, lebt gerecht. Aber ich hoffe, in Gottes Kirche ist das der Fall. Je älter man wird, umso mehr lernt man im Wege der Gerechtigkeit. Ich meine, das muss ich ganz einfach sagen, als ich vielleicht so alt war, entschuldigen Sie, so alt war wie viele der Kinder und Jugendliche heute, habe ich von der Gerechtigkeit so gut wie nichts gewusst. Aber dann lernt man natürlich auf dem Wege der Gerechtigkeit. Und das bedeutet jetzt auch, dass Eltern nicht nur belehren, sondern dass Eltern auch die Kinder beaufsichtigen sollen. Ganz besonders am Sabbat, ganz besonders in Versammlungen. Das bedeutet, dass grundsätzlich Eltern zusammen mit ihren Kindern in der Versammlung sitzen sollten. Also die Kinder sollten nicht so alleine woanders sitzen, dann kann man die nicht beaufsichtigen. Nun, wenn sie in Ausnahmefällen mit anderen sitzen sollten, dann sollte ein Erwachsener zugegen sein. Also Kinder sollten nicht nur für sich alleine sitzen. Das ist nicht richtig. Damit kann man sie nicht beaufsichtigen. Damit kann man auch nicht sehen, was die so treiben. Hören die jetzt auch zu? Was lesen die da? Lesen die in der Bibel oder lesen die da irgendwo so ein Schnullen und Schmunzel oder was immer das heißt, Roman, wie man das früher so genannt hatte? Schnulzenroman, das war das Wort, Schnulzenroman. Mit anderen Worten, was tun die? Wenn die da schreiben, schreiben die da jetzt Notizen sich auf von Dingen, die jetzt gesagt werden in der Predigt, oder schreiben die ganz anderes, belangloses Zeug oder machen die ihre Schulaufgaben oder schreiben die in ihren Mickey Mouse Heften rum, was immer. Schauen Sie, sie sollen beaufsichtigt werden, sodass sie auf richtige Weise sich in der Versammlung verhalten. Also wie gesagt, grundsätzlich sollen sie mit den Eltern zusammensitzen, mit den eigenen Eltern. Wenn das hin und wieder der Fall ist, dass sie vielleicht mit anderen sitzen, dann sollte ein Erwachsener zugegen sein. Wie sieht es mit Toiletten aus? Viele Kinder, die warten, bis die Versammlung beginnt und dann gehen sie auf die Toilette. Da sollten die Eltern auch darauf achten, dass sie die Kinder zur Toilette nehmen, bevor die Versammlung beginnt. Denn es kann sehr störend wirken. Es gab einmal eine Situation, wo jemand, ein Erwachsener, draußen für eine gewisse Zeit sitzen musste, aufgrund einer Situation, einer persönlichen Beschwerde, die er selbst hatte. Und er sagte nachher zu mir, er saß so eine halbe Stunde draußen. Das war wie auf einem Bahnsteig. Also, da ging die Tür auf alle fünf Minuten. Jemand ging raus zur Toilette, manchmal sogar noch nicht mal zur Toilette. Dann liefen die Kinder so draußen im Flur rum, unterhielten sich, wieder rein, der nächste kam raus. Das ist nicht richtig. Kinder sollten in der Versammlung sein. Wenn eine Notlage entsteht, wo ein Kind auf die Toilette gehen muss, wenn das Kind nicht alt genug ist, dann soll der Vater die Mutter mitgehen, beaufsichtigen. Wenn das Kind alt genug ist, dann soll es zur Toilette gehen und sofort zurückkommen. Dann nicht draußen rumquatschen oder da rumtollen. Schauen Sie, es ist eine Versammlung. Es stört auch andere. Wenn da laufend die Tür aufgeht und jemand geht raus und kommt wieder rein und raus und rein. Und der Prediger, der soll dann jetzt eine Predigt geben. Und auch die Erwachsenen, die in der Versammlung sitzen, alle anderen, die in der Versammlung sitzen, werden dadurch gestört. Also darauf achten, dass Kinder vor der Versammlung zur Toilette gehen, sodass sie hoffentlich nicht während der Versammlung zur Toilette gehen müssen. Und wie gesagt, die Kinder beaufsichtigen, dass wenn sie den Hotelraum verlassen, dass sie nicht draußen da jetzt rumtollen, sondern dass sie eben sofort wieder in die Versammlung gehen. Aber das gilt auch für die Zeit vor der Versammlung und nach der Versammlung. Schauen Sie, in der Vergangenheit haben wir Hotelräume verloren, weil Kinder nach der Versammlung unbeaufsichtigt da jetzt im Hotel, in dem Flur oder was weiß ich, herumtollten, andere Hotelgäste gestört haben. Das geht nicht. Eltern müssen darauf achten, dass das nicht passiert. Sie müssen Ihre Kinder entweder nicht draußen herum gehen lassen, wenn die sich nicht benehmen können. Sie müssen dann im Hotelraum bleiben, aber auch da beaufsichtigt werden. Nun, wenn da draußen irgendwo ein Garten ist oder ein grünes Feld, natürlich, dann können Sie und sollten Sie draußen schon etwas tun, denn Sie sollten dafür belohnt werden, dass Sie diese 2 Stunden der Versammlung aufmerksam zugehört haben. Das ja. Aber auch da sollte man nicht vergessen, es ist nach wie vor der Sabbat, Gottes heilige Zeit. Aber es geht einfach nicht, dass aufgrund von Kindern, die sich nicht benehmen können, die Kirche Hotelräume verliert, weil andere Hotelgäste sich beschweren. Vor vielen Jahren war das einmal der Fall, dass Herr Armstrong durch seinen Sohn, der dann durch einen Verkehrsunfall ums Leben kam, sein älterer Sohn, die Gemeinde aufgefordert hat, weil das auch so eine Problematik war. Da haben auch Kinder unbeaufsichtigt, sind da im Hotel herumgetollt und die Verwaltung kam dann und sagte, also wenn das jetzt weiter geschieht, dann müssen sie sich eine andere Räumlichkeit suchen. Und darauf hat dann Herr Armstrong Junior gesagt, also wenn das jetzt nochmal passiert, werde ich die Eltern nach vorne bitten. Und den Eltern vor allen anderen sagen, also ihre Kinder, eure Kinder haben sich wieder schlecht benommen. Ich meine, so weit möchte ich nicht gehen. Aber schauen Sie, es ist ein ernstes Problem. Und Eltern müssen auf ihre Kinder achten. Auch vor und nach den Versammlungen. Und das Gleiche gilt für Sie zu Hause. Sagen wir mal, Sie sind jetzt zu Hause. Auch da darauf achten, dass die Kinder nicht während der Predigt jetzt irgendwie laufen auf die Toilette gehen. Wenn man es vermeiden kann, darauf achten, dass die vor der Predigt, bevor die Predigt beginnt, zur Toilette gehen und dann hoffentlich die 2 Stunden lang nicht wiederum auf die Toilette gehen müssen. Und wenn sie gehen, sofort zurückkommen und nicht da draußen irgendwo gewisse andere Dinge treiben. Das ist sehr wichtig. Die Beaufsichtigung durch die Eltern ist ausgesprochen wichtig. Schauen wir uns einmal Sprüche Kapitel 29 an. Sprüche 29. Und das gilt jetzt nicht nur für Versammlungen, das gilt ganz allgemein. Das gilt ganz allgemein. Sprüche 29 und lesen wir Vers 15. Gute und Tadel gibt Weisheit. Also es geht hier um Disziplin auch. Es geht darum, dass man eben Kinder disziplinieren muss. Und das führt zur Weisheit, wenn man es auf die richtige Weise tut. Unsere Broschüre wiederum über Ehe und Familie beschreibt Ihnen dies, was richtige Disziplin ist. Es wird auch vielfach falsch angewandt und dann kommt es zum Missbrauch. Und davon ist keine Rede und sollte keine Rede sein. Aber Disziplin muss sein. Denn ein Knabe sich selbst überlassen, macht seiner Mutter Schande. Also ein Knabe sich selbst überlassen, eine Tochter, die nicht diszipliniert wird, die nicht beaufsichtigt wird, die gewisse Dinge treibt, oder der Knabe, der gewisse Dinge treibt. Es gibt auch gerade für die Mutter ein schlechtes Zeugnis ab. Weil man sagt, ja, wieso hat die denn das Kind nicht besser erziehen können, sodass so etwas nicht geschieht. Und die Erziehung, die sollte zu Hause stattfinden. Nicht erst in der Versammlung, sondern man sollte die Kinder auf die Versammlung vorbereiten. Zunächst einmal 1. Könige, Kapitel 1, das ist ein schreckliches Beispiel von einer Situation, wo König David sogar, ein Mann nach Gottes Herzen, wie es heißt, auch ein Freund Gottes, aber der hat in dieser Beziehung versagt. Und die Bibel macht das deutlich, die beschönigt hier keineswegs etwas. Schauen wir uns dies an, 1. Könige 1, Vers 5. Adonai aber, der Sohn der Haggit, empörte sich und sprach, ich will König werden. Und er schaffte sich Wagen und Gespanne an und 50 Mann als seine Leibwache. Der hat sich jetzt empört. Der hat jetzt Aufruhr betrieben. Der wollte König werden anstelle des Königs, den David vorgesehen hatte. Und sein Vater, David, Vers 6, hatte ihm nie etwas verwehrt. Sein Leben lang, dass er gesagt hätte, warum tust du das? Und er war auch ein sehr schöner Mann und war David geboren als der nächste Sohn nach Absalom. Schauen Sie, der David hatte ihm nie etwas verwehrt. Vielleicht auch, weil er eben nach Absalom geboren wurde, den ja David verlor, aufgrund des Aufruhrs von Absalom. Und vielleicht auch, weil er ein sehr schön aussehender Mann war. Was weiß ich, es spielt gar keine Rolle. Aber aufgrund der Tatsache, dass David ihm nie etwas verwehrt hatte, dass er ihm nie in gerichtiger Weise diszipliniert hatte, kam es jetzt zu dieser Rebellion dieses Sohnes. Also das ist eine Warnung, dass wir uns nicht auf diese Weise unseren Kindern gegenüber verhalten. Dieser Sohn machte nicht nur der Mutter Schande, er machte auch dem Vater Schande. Und das ist etwas, was wir nicht zulassen sollen. Wie gesagt, wir sollen unsere Kinder auch vorbereiten auf die Versammlung. Und das gilt auch für Babys. Nun, wir müssen nicht meinen, dass Babys in der Versammlung schreien müssen. Das ist keineswegs der Fall, dass sie immer schreien müssen. Aber man muss sie dazu anhalten. Wie tut man das zu Hause, dass sie zum Beispiel während dieser Zeit, dieser Versammlung, wann immer die stattfindet, schlafen? Das kann man. Ich habe auch meine Kinder, meine Frau und ich haben auch unsere Kinder dazu anhalten können. Und unsere Kinder halten ihre Kinder dazu an, dass sie, oder zumindest in einem Fall noch, in einem anderen Fall ist das Kind ein wenig zu alt jetzt dazu, aber dann wird das Kind dazu angehalten, sich auf richtige Weise in der Versammlung zu benehmen. Ist nicht immer perfekt, das sagt auch keiner, aber man muss sich darauf konzentrieren, dass man es perfekter macht. Aber das Baby, wenn es die ganze Zeit der Woche hindurch nicht dazu trainiert worden ist, zu gewissen Zeiten zu schlafen, wird es mit Sicherheit nicht schlafen in der Versammlung. Und dann fängt es genau dann an zu schreien, wenn die Predigt beginnt. Und was geschieht dann? Nun, entweder die Eltern lassen das Kind schreien, das ist aber verkehrt, denn das stört dann die gesamte andere Versammlung, die dort anwesend sind, und natürlich auch den Prediger, der spricht. Oder die Mutter, der Vater muss dann mit dem Baby laufend raus. Und dann hören sie auch nichts von der Versammlung und der Predigt. Also es geht darum, dass man die Woche hindurch die Kinder dazu anhält, die Babys dazu anhält, das Richtige zu tun, selbst in der Beziehung des Schreins. Also nicht Babys in der Versammlung schreien lassen, die ganze Zeit hindurch, sodass keiner was verstehen kann. Und natürlich ist auch nicht das Beste, dass die Eltern dann die ganze Zeit in der Versammlung nicht anwesend sein können, weil sie draußen mit den Babys sich befassen müssen. Aber das gilt jetzt nicht nur, wie ich sagte, für die Versammlung, wo die Eltern, die Babys persönlich anwesend sind. Das gilt auch für Internetversammlungen. Das gleiche Prinzip. Das gilt auch für die Versammlungen, die sie sich dann strukturiert haben, wo sie sagen, okay, hier am Sabbat, zu diesem Zeitpunkt werde ich jetzt mir diese Predigt anhören. Das ist für mich jetzt die Versammlung. Und wenn sie Kinder haben, die sollten dann auch in dieser Weise damit umgehen. Wir müssen begreifen, dass Versammlungen am Sabbat, Versammlungen an den heiligen Festtagen, und das gilt natürlich jetzt auch für gerade auch das Laubhüttenfest, das gilt für die anderen Festtage, der Posaunentag, das Posaunenfest ist das nächste jetzt und dann kommt der Versöhnungstag. Das sind heilige Versammlungen, die sind heilig, die sind Gott heilig. Und da sie Gott heilig sind, sollen wir sie auch heilig halten. Wir hatten das ja bereits schon gelesen. Aber schauen wir uns noch einmal kurz ein paar Stellen an, in 3. Mose Kapitel 23, wo die Heiligkeit der Versammlungen und der Zeit der Versammlungen dargelegt wird. 3. Mose 23, angefangen in Vers 2. Sage den Israeliten und spricht zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen. Das sind meine Feste. Und der erste Festtag, der hier besprochen wird, ist der wöchentliche Sabbat. Vers 3. 6 Tage sollst du arbeiten, der 7. Tag aber ist ein feierlicher Sabbat, heilige Versammlung. Und keine Arbeit sollt ihr an ihm tun, denn es ist ein Sabbat für den Herrn überall, wo ihr wohnt. Und Vers 4. Und das aber sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen an diesen Tagen. Und jetzt werden 7 Festtage besprochen. 7 an der Zahl. Und Sie können das alles durchlesen. Da heißt es zum Beispiel in Vers 7. Am ersten Tage, das ist der erste Tag der ungesäuerten Brote, am ersten Tage sollt ihr eine heilige Versammlung halten und ihr solltet keine Arbeit tun. Vers 8, und 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen, nun die Opfer sind abgeschafft, aber die Festtage nicht. Und so heißt es hier, am 7. Tage soll wieder eine heilige Versammlung sein. Das ist der letzte Tag der ungesäuerten Brote und ihr solltet auch keine Arbeit tun. Und dann kehren wir uns jetzt Vers 21 zu. Das ist jetzt das Pfingstfest und ihr sollt an diesem Tag eine heilige Versammlung ausrufen und keine Arbeit sollt ihr tun. Eine ewige Ordnung soll das sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Und dann schauen wir uns jetzt Vers 24 an. Da heißt es hier, sage zu den Israeliten, am ersten Tage des 7. Monats sollt ihr Ruhetag, im Hebräischen Sabbat, halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis, eine heilige Versammlung. Das Posaunenfest wird hier angesprochen. Und dann Vers 27, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Und da sollt ihr eine heilige Versammlung halten. Und Fasten, das ist der Fasttag, der einzige von Gott vorgeschriebene Fasttag. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht an anderen Tagen innerhalb des Jahres fasten sollten oder dürfen, aber der Versöhnungstag ist ein Fasttag, wo wir für 24 Stunden keine Nahrung zu uns nehmen. Keine Nahrung zu uns nehmen, auch keine Flüssigkeit. Von Ausnahmen abgesehen, wenn jemand zum Beispiel krank ist, der Medikamente nehmen muss, der kann natürlich Medikamente mit ein wenig Wasser zu sich nehmen, sagen wir einmal. Und auch Kleinkinder sollten nicht fasten, zum Fasten angehalten werden. Erst wenn das Kind groß genug ist, um es zu verstehen, worum es eigentlich geht, dann kann es beginnen. Aber auch da würde ich vorschlagen, zunächst einmal vorsichtig, nicht die gesamte 24 Stunden hindurch, aber für eine Zeit zumindest. Aber man sollte auch da die Kinder nicht dazu zwingen. Das ist etwas, was sie sich entscheiden sollten. Aber wie gesagt, es ist eine heilige Versammlung, so oder so. Eine heilige Versammlung. Und so lesen wir dann noch weiter in Vers 35. Das ist jetzt das Laubhüttenfest. Am ersten Tage soll eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr tun, auch für die Kinder. Die sollen keine Schulaufgaben machen an dem heiligen ersten Tag des Laubhüttenfestes. Und dann heißt es weiter, in Vers 36, und 7 Tage sollt ihr den Herrn Feueropfer darbringen. Also Feueropfer zwar nicht, aber 7 Tage lang sollen wir das Laubhüttenfest halten. Viele andere Stellen zeigen uns dies. Und am 8. Tag, das ist der letzte große Tag, der so direkt dem Laubhüttenfest folgt, am 8. Tag sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten. Ihr sollt Feueropfer dem Herrn darbringen, das tun wir nicht. Aber die heilige Versammlung tun wir nach wie vor. Es ist eine Festversammlung. Und keine Arbeit sollt ihr tun. Man muss also unterscheiden zwischen den heiligen Festtagen, dem Sabbat und den heiligen Festtagen, und dem Opfergesetz. Schauen Sie, einige sagen, ja, weil da auch Opfer gebracht worden sind, deswegen brauchen wir heute die Festtage nicht mehr zu halten. Nun, am Sabbat wurden auch Opfer gebracht. An jedem einzelnen Tag wurden Opfer gebracht. Also dieses Argument ist nicht stichhaltig. Die Festtage bestehen nach wie vor. Die Festtage wurden auch eingeführt zur Zeit des Mose, noch bevor die aus Ägypten herauskamen, zumindest die Tage der ungesäuerten Brote, wo noch gar keine Opfergesetze eingeführt worden waren. Das ist unabhängig voneinander. Aber schauen Sie, es geht hier darum, dass es eben heilige Festversammlungen sind. Und man muss die Heiligkeit der Festversammlung begreifen, und das gilt auch für die Kinder, die mit uns in die Versammlung gehen. Wie sollte man eine solche heilige Festversammlung bestreiten? Psalm 26. Was sollte die Einstellung sein? Psalm 26. Ist das jetzt nur Routine? Man geht halt in die Versammlung, weil man halt in die Versammlung geht. Ist das der Grund, warum man in die Versammlung geht? Psalm 26 und Vers 12. Mein Fuß steht fest auf rechtem Grund. Ich will den Herrn loben in den Versammlungen. Man muss verstehen, dass die Kirchenversammlungen der Kirche Gottes zum Lobpreis und zur Ehre von Gott dienen. Alles, was dort geschieht, ist eine Anbetung Gottes. Auch die Predigt, die vermittelt ja die Weisheit, sollte zumindest, und die Wahrheit Gottes, wie sie in seinem Buche beschrieben stehen. Also man lernt, wie man besser Gott dienen kann. Und wenn man über Prophezeiung spricht, zeigt das auch, dass die Bibel inspiriert ist, weil diese Dinge, die dort niedergeschrieben stehen, in Erfüllung gehen, bereits jetzt schon, in naher Zukunft, damit Jesus Christus zurückkommen kann auf diese Erde, um diesem Wahnsinn menschlicher Missregierung ein Ende zu machen. Psalm 149, lesen wir Vers 1. Psalm 149 und Vers 1. Halleluja! Singet dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Es geht hier auch um die Tatsache, dass man am Sabbat in den Versammlungen Lieder singen soll, wie wir das auch tun. 3 Hymnen zu Beginn, dann noch einmal eine Hymne nach einer Kurzpredigt, wenn wir eine haben. Dann kommt die Hauptpredigt und noch einmal eine Hymne am Ende. Und dann das Abschlussgebet, wie auch das Eröffnungsgebet zu Anfang, nach den 3 Hymnen. Schauen Sie, wir sollen Gott loben. Das soll unsere Einstellung sein. Deswegen sollen die Kinder auch mitsingen, wenn sie es können, zumindest aber aufstehen, wenn die Hymnen gesungen werden. Oder aber, wenn sie noch nicht mitsingen können, aber auch darauf achten, dass sie vielleicht zumindest die Melodien lernen und dann auch die Worte, wenn es möglich ist. Psalm 89. Psalm 89 und Vers 8. Psalm 89 und Vers 8. Gott ist gefürchtet in der Versammlung der Heiligen. Gott ist respektiert, wenn wir uns versammeln, wenn wir uns zum Sabbat zum Beispiel versammeln, wenn wir uns an den heiligen Festtagen versammeln, wenn wir uns während der 7 Tage des Laubhüttenfestes und am 8. Tag täglich versammeln, auch wenn die Tage des Laubhüttenfestes bis auf den 1. nicht unbedingt heilige Tage sind, sind es gleichwohl Tage, an denen wir uns versammeln. Und wenn wir uns versammeln, um Gottes Wort zu hören, dann sollen wir Gott fürchten, ehren, respektieren, uns auf richtige Weise verhalten. Denn wir sind nach wie vor in der Versammlung der Heiligen, groß und furchtbar über alle, die um ihn sind. Wir sollen Gott respektieren. Wir sollen auch die anderen, die in der Versammlung sind, respektieren, die nicht dadurch stören, dass unsere Kinder jetzt Lärm machen oder laufen auf die Toilette müssen oder sonst irgendetwas tun, was nicht in Ordnung ist. Wir sollen uns davor scheuen, könnte man sagen, die Heiligkeit der Versammlung zu verletzen. Denn wir müssen zum Abschluss Folgendes begreifen. Wenn wir uns versammeln, am heiligen Sabbat, an den heiligen Festtagen, wie sieht Gott das? Wie versammeln wir uns letztendlich? Hebräer Kapitel 12. Hebräer Kapitel 12. Und lesen wir angefangen in Vers 22. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, besser Erstgezeugten, die im Himmel aufgeschrieben sind. Ihre Namen sind im Himmel aufgeschrieben, wenn sie ein gezeugtes Mitglied der Kirche Gottes sind, ein gezeugtes Mitglied der Familie Gottes. Wir sind gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, der Erstgezeugten, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, wenn sie gestorben sind, als ein Mensch gestorben sind, natürlich. Jeder Mensch hat einen Geist in sich, den sogenannten Geist im Menschen, und er kehrt zu Gott zurück, wenn der Mensch stirbt. Dieser Geist ist nicht das gleiche wie eine Seele. Die Seele ist keineswegs unsterblich, die Seele ist sterblich. Jede Seele, die sündigt, soll sterben. Der Geist ist auch nicht etwas, was eine Persönlichkeit darstellt. Es ist etwas im Menschen, der aber alles aufgezeichnet hat, sagen wir mal, was den Menschen ausmacht. Der kehrt zurück zu Gott im Himmel, und Gott wird diesen Geist, der jetzt im Himmel aufbewahrt ist, keine Identität, keine Persönlichkeit hat, kein Bewusstsein, ihn aber dazu benutzen, um dann den Menschen wieder aufzuerwecken, einen neuen Körper zu erschaffen. Entweder einen geistigen Körper in der ersten Auferstehung oder einen physischen Körper in der zweiten. Aber schauen Sie, was hier gesagt wird. Wir gehen in die Versammlung mit dem Bewusstsein, wir treten vor Gott im Himmel. Und was da alles im Himmel noch vorhanden ist, wie zum Beispiel, unsere Namen sind aufgeschrieben im Himmel. Die Engel im Himmel hören uns zu. Gott hört uns zu. Beachtet uns, wenn wir die Versammlung halten. Das ist die Heiligkeit, von der die Rede ist. Wir sollten uns dessen bewusst sein. Unsere Kinder sollten dazu animiert werden, zu begreifen, dass sie sich vor Gott stellen, wenn sie zur Versammlung kommen. Dass sie sich in die Gegenwart Gottes versetzen. Aber lassen wir Kinder Kinder sein. Auch am Sabbat. Machen wir es nicht zu restriktiv. Es wäre nicht richtig, dass man jetzt am ganzen Sabbat hindurch nichts weiter tut, als die Bibel liest und sich Predigten anhört. Und die Kinder müssen dann dabei sitzen, den ganzen Sabbat hindurch. Ich meine, darum geht es keineswegs. Man soll den Sabbat zu einer Freude machen, nicht zu einem Joch. Gewisse Aktivitäten kann man tun. Man kann spazieren gehen. Man kann vielleicht sogar ein Picknick haben und so weiter und so fort. Gewisse Aktivitäten sind schon okay. Es geht darum, dass man aber die Heiligkeit des Sabbats beachtet. Und ganz besonders in den Versammlungen. Und ich hoffe, dass ich Ihnen ein wenig heute diese Heiligkeit habe nahebringen können. Und dass Sie als Eltern insoweit dann Ihrer Verantwortung gerecht werden, ihr als Kinder, ihr als Jugendliche begreift, dass Gott auf euch blickt, wenn ihr in die Versammlung kommt. Wie benehmt ihr euch? Nun, andere blicken auch auf euch, aber es geht hauptsächlich darum, dass Gott auf euch blickt und entweder euch und euer Verhalten akzeptiert oder sagt, nein, nein, die müssen da etwas dran tun. Das ist nicht so, wie ich es möchte, dass sie die Versammlung am Sabbat halten. So bedanke ich mich heute für Ihre, für Eure Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr, Euer Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.